Mistral von Maria Borelli. Gelesen von Katja Bürkle. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2. Teil 4.
Die Kinder stürzten sich auf den Korb mit dunklen Trauben, bissen hinein, ließen die Kerne zwischen ihren Zähnen knacken. Der rote Saft läuft ihnen übers Kinn. Die Lore und die Fifi kommen atemlos zur Marie gerannt. Ihre Sätze sind zerhackt vom Luftholen, sie fallen einander ins Wort. »Hast du gehört? Die Jungen wollen zum Verdun fahren, in die Schlucht, mit dem Auto vom Fonds. Wir sind dabei. Los, komm auch mit!« Die Marie ließ sich Zeit, zögerte, suchte Trauben aus, die sie ihren Freundinnen anbot. Es war Oliviers letzter Tag. Er trat zu ihnen, verkündete, er wäre auch mit von der Partie. Da entschließt sie sich rasch. Sie sind ein Dutzend Jungen und Mädchen, die aufbrechen. Der Fonds tritt aufs Gas. Hinter Moustier, Richtung La Palue und bis zu den Schluchten ist die Straße schlecht. Eng, kurvig, voller Geröll, in den Fels gehauen. Wenn ein Stoß in der Kurve die Mädchen auf die Jungs purzeln lässt, lachen sie wie verrückt. Der Tag ist blitzeblank und klar. Die Luft etwas kühler, erfrischend. Sie trinken sie in tiefen Zügen. Auf der Straße blaue Pfützen. Das Wasser spritzt unter den Reifen auf. Hat's geregnet? Na sowas. Um mich aufzuwecken, müssten schon Mühlsteine vom Himmel fallen. Sie amüsieren sich über Elstern mit tropfnassen Federn, die schwerfällig aufliegen. Jeder Baum am Straßenrand rast auf sie zu und pfeift. Der Eloi ist auch dabei. Er stottert. So sehr, dass es weh tut, ihm zuzuhören. Wenn er ein Wort nicht herausbringt, stampft er mit dem Fuß auf. Er wollte nicht mitkommen, aber sie haben ihn ein bisschen gedrängt. Da hat er sich entschieden. Seine Augen leuchten vor Freude. Sie entzünden sich an Maries strahlendem Gesicht, an ihrem hellen Lachen und Gesang. Zu Füßen des Fleckens Rougon, der hoch auf seinem Felsen kauert, parken sie das Auto am Rand einer Wiese, setzen sich im Kreis und essen zu Mittag. Sie trinken Rosé aus dem Asttal. Für einen Moment gelingt es Olivier, Maries Blick festzuhalten. Bisher war es unmöglich. Doch an diesem besonderen Tag bekommt er endlich das schöne Lavendelblau. Schöner noch an diesem Tag voller Ausgelassenheit, vor Licht überströmend wie zwei helle Sterne im dunklen Samt der Nacht. »Hast du Espadrille, Marie?« »Ja, habe ich.« Sie stehen am Rand eines Abgrunds. Unten scheint der Verdun inmitten weißer Gischt überzukochen. Gegenüber bilden zwei hohe, tiefe Felswände ein schmales, mit Blau gefülltes V, das den Eingang zum Grand Canyon markiert. Die Gruppe geht schnell einen steilen Weg hinunter, der an einem überhängenden, wie von der Sonne gerösteten, gelbroten Felsen entlang zum Zusammenfluss von Verdun und Bau führt. Sie passieren eine kleine Holzbrücke, biegen zum Verdun ab, der sich in einem Gewirr aus blank geschliffenen Blöcken in die Schlucht stürzt. Die beiden senkrechten, 400 Meter hohen Wände lasten auf ihnen. Außer Fons, der nicht zum ersten Mal hier ist, war keiner darauf gefasst. Der Anblick ergreift sie. Ha, also das ist hoch. Man kommt sich vor wie eine Ameise, wie im Jenseits. Der Fons zeigt ihnen links am Felsen eine unförmige Menschengestalt. Das ist Samson. Das hat mir letztes Mal, als ich hier war, ein Alter aus Rougon, der die Ziegen hütete, erklärt. Daneben ist die Frau. Dalila. Gehen wir in die Tunnel? Der Eingang zum ersten klafft ganz in der Nähe, finster wie eine Höhle. Sie wagen sich hinein. Die Mädchen kreischen in der Dunkelheit, tasten sich an den Felswänden voran. Fons, sagt jemand in scherzhaftem Ton. Ich hoffe, du weißt, wo du uns hinführst. Wir wollen uns nicht verirren. Es fühlt sich an wie in einem Grab. Der Fons erzählte die Geschichte von Samson und Dalila, laut dem alten Hirten aus Rougon. Samson, das ist der Verdun. Er schlägt die Bresche, öffnet mit einem Stoß seiner Schultern die Tore unter Getöse, das bis rauf zu den Sternen dringt. Voll Kraft und Inbrunst rauscht er hinab, reißt tosend und brüllend alles mit sich fort. Weder Berg noch Fels halten ihm stand. Seine Locken, denen er seine Stärke verdankt, ballen schäumend durch die kalte Luft der Schluchten. Er trifft Dalila. In einer Grotte, über die sich kein Mensch je beugte. Eine Grotte mit spiegelglattem Wasser, grün und trügerisch. Das Wasser scheint reglos. Von allem Anbeginn ist dort in diese Feuchtigkeit nie ein Strahl gedrungen. Als Samson aus dieser Grotte steigt, schäumt und tost er nicht mehr. Er brüllt nicht mehr. Er ist ganz ruhig. Dalila hat ihm sein Haar genommen. Vorne, 100 Meter weiter, ein heller Bogen. Der erste Tunnel endet bereits. Sie befinden sich auf einem abschüssigen Geröllfeld. Gegenüber der kupferne, von der Sonne entzündete Steilhang. Die meisten von ihnen empfinden die Angst der Menschen aus dem Flachland, die zum ersten Mal von Felsen umgeben sind und fürchten, diese könnten auf sie stürzen. Sie rechnen jeden Moment damit, dass sich das ungestalte Chaos in Bewegung setzt. Verstummt. Das Lachen. Bei dem Anblick vergeht einem der Spaß. Es macht einen ganz schwindlig. Auf dem nackten Stein stellenweise Buchs, Nieswurz oder eine magere, verwitterte Pinie. Der Fons zog seine Schuhe aus, schlüpfte in die Sandalen, weil sie jetzt im Wasser gehen würden. Alle folgten seinem Beispiel. Olivier sieht, wie die Marie die Hand unter den Rock schiebt, um ihren Strumpfhalter zu lösen. Auch wenn sie die Hüfte neigt, damit das Kleid hinunterhängt, kann sie nicht so viel Haut verbergen, wie sie gern würde. Sie hat sich umständlich auf einen Stein gesetzt, die Strümpfe abgestreift, die Espadrille angezogen, die sie aus einer Zeitung auswickelt. Er sieht nichts anderes mehr als dieses Mädchen, das mit einer keuschen Geste seinen engen Rock über die zusammengepressten Knie zieht. Als sie den zweiten Tunnel betreten, weiß sie nicht, wie es kommt, dass sie seinen Arm hält. Er stützt sie auf dem unebenen Grund. »Man sieht nicht, wo man hintritt«, sagt neben ihnen eine heitere Stimme. Sie schweigen. Die Welt um sie her scheint ihnen mit einem Mal leer, still wie nach dem Sturm. Ihre Hände suchen sich. Der Massim zündet eine Laterne an, deren funzeliger Schein Gelächter wie Strahlen verbreitet. Links im Tunnel sieht man vom Boden bis zum Gewölbe eine Art bleichen Morgen aufziehen. »Das«, sagt ihr Führer, »ist ein Loch, um das Geröll rauszuschaffen, als sie den Tunnel gebaut haben.« Durch eine schmale Öffnung dringt ein wenig Licht herein. Sie beugen sich hinaus. Unten zwischen Felsblöcken der weiß schäumende, rasende Verdon. Sein Gebrüll dringt nicht bis zu ihnen hinauf. Die Mädchen kreischen vor Schreck. Olivier spürt, wie die Marie zittert. Sie ist bleich. Er stützt ihre Taille, an sie geschmiegt. Ihre Haare streifen seine Wangen, seine Lippen, wie eine sanfte Brise. Alle gehen weiter im Trockenen. Sie bleiben ein Stück zurück. Die Marie wehrt sich nicht. Er pflückt ihre Lippen und seine Hände, die an den nackten Beinen hochwandern, finden sie ganz und gar, gegen die harte Wand gelehnt. In ihren Ohren ein Dröhnen, wie vom Wind oder einem reißenden Strom. Sie gleitet zu Boden. Lautes Lachen prallte von den Wänden und der niedrigen Decke ab, wie Lichtkugeln. Sie fasste sich wieder. Damit sie sich am Ausgang des Tunnels keinen Spott anhören musste, nahm er sie auf die Arme und trug sie mit langen Schritten durchs Wasser, ihren Kopf auf seiner starken Brust. Und dabei kostete er weiter ihre Lippen wie eine Frucht und flüsterte Dinge, die man nur ganz kleinen Kindern sagt. Sie findet sich mit den anderen im hellen Tageslicht wieder, an der frischen Luft, geblendet, neben Olivier. »Mir ist furchtbar schwindelig geworden bei diesem Loch im Tunnel«, sagt die Laure. »Marie, wie bleich du bist! Hast du dich auch erschreckt?« Die Wand der heroischen Felsen erhebt sich dort oben in den intensiven, tiefblauen Himmel. Sie können es nicht fassen. »Schau mal hoch! Seht den Verdon da unten! Ho! Ho!« Die Mädchen pflückten zur Erinnerung Efeu, Buchsbaum, Bartnelken. Der Rückweg war noch einmal ein Vergnügen. Als die Marie sich am selben Abend von Olivier verabschieden musste, der nach Valsol zurückkehrte, legte sie ihm einen Talisman in die Hand. Einen Zweig vom bitteren Buchsbaum. Sie hat sich vorgenommen, ihm zu schreiben. Im Lebensmittelgeschäft verkaufen sie auch Postkarten. Da gibt es die mit Blumen und Spruchbändern. Liebespfand, nur die eine welket nicht, welche heißt Vergissmeinnicht. Für dich allein soll diese Rose sein und so weiter. Dazu andere, Verlobungskarten, Ansichtskarten. Unter jenen ist eine mit dem Portal, ihr Haus daneben. Niedrig und bescheiden, mit seinen kleinen, vom Wind zerrütteten Läden, der vom Regen modrigen Fassade. Neben der Tür der Eichenstamm, auf den er sich gesetzt hat. Die Egge an der Wand. Und auf dem Kaninchenstall die zwei schwarzen Mandelbaumstümpfe, die der Keil nicht spalten konnte. Ihr Blick bleibt an Kornblumen hängen, wegen dem, was darunter steht. Doch als sie die Ansichtskarten überfliegt, entscheidet sie sich schnell und kauft mit einem Ziehen in der Brust den Verdon. Das ist ein großes Ereignis. Von nun an wartet sie auf den Briefträger. Er kommt normalerweise nicht bei ihnen vorbei, außer um vielleicht den Prospekt irgendeiner Dünger- oder Maschinenfirma, einen Saatgutkatalog oder die Nachricht vom Steuereinnehmer einzuwerfen. In der Ölmühle von Valsol ist der Seguin dabei, am Straßenrand neben dem Pfeiler einen abgestorbenen Mandelbaum auszugraben. Die Abendsonne wirft ihren rötlichen Schein auf die schlanke, reglose Zypresse. Der Mann hat mit der Hacke und dem Spaten gearbeitet, rundum die dicken, ausgedehnten Wurzeln freigelegt, noch prall vom Saft, der nicht mehr in den vertrockneten Stamm aufsteigen konnte. Er macht sich mit der Axt ans Werk. Die großen Wurzeln leisten Widerstand. Der Hieb sitzt nicht, prallt von diesen geschmeidigen Gliedern ab. Olivier kommt zu ihm. Der andere setzt mit lautem Seufzen die Axt ab. »Ich placke mich ab, weißt du? Die kleinste Anstrengung bringt mich ins Schwitzen. Ach, es ist nicht mehr wie vor 10 Jahren. Sie werden alt. Man muss es nehmen, wie es kommt. Was mich freut, ist, dass ich die Arbeit in gute Hände übergebe. Da fällt es leichter, sich zur Ruhe zu setzen.« Er wirkt zufrieden. »Hast du gesehen, ob gestern mit dem Traktor auf dem großen Feld alles ordentlich gemacht wurde?« »Die Erde ist recht mager. Man sollte nicht mit Dünger sparen.« »Was sorgst du dich? Wir werden ausstreuen, was es braucht.« Er schlägt dem anderen kräftig auf die Schulter. »Wer wüsste besser als du, dass dein zukünftiger Schwiegervater ein schönes Pölsterchen hat?« Er fuhr fort. »Zwischen heut und früher ist kein Vergleich. Du kannst dir vorstellen, dass du einen besseren Start hast als ich. In deinem Alter, als ich geheiratet habe, besaßen wir so gut wie nichts. Ich machte alles mit dem Spaten. Wir lebten schlecht, stillten unseren Hunger öfter mit Zwiebeln, Käseresten, Nüssen oder Vogelbeeren als mit Wurst. Wir kauten lange. 20 Francstücke bekamen wir nicht oft zu sehen.« Er lachte so herzhaft, dass sein Bauch in der Stoffschärpe wackelte. Er war ein temperamentvoller Mann, der die besten Jahre hinter sich hatte. »Weißt du, wie viel ich hatte am Abend meiner Hochzeit? 5 Francs.« Olivier hatte seinen Kragen aufgeknöpft, die Ärmel hochgekrempelt und die Axt erhoben. Feine Erde rieselt in seine Schuhe. Bei jedem Hieb, den er ausführt, steigt ihm das Blut in den Kopf. Seine Armmuskeln treten hervor, die Venen am Hals schwellen an. Seguin geht wieder hinein. Der Postbote, der vorbeikommt, hält an, um Olivier die Zeitung zu geben. Und einen Brief mit dem Poststempel vom Plateau. Er öffnet ihn. Es ist eine Ansichtskarte des Verdon. Seine Hände zittern, aber das ist nur die Anstrengung vom Hacken. Dennoch gleitet ein Schatten über sein Gesicht, wie eine Wolke, die über einen Baum hinwegzieht. Er denkt nach, die Augen auf die Karte gerichtet, die er umdreht und schließlich in die Hosentasche steckt. Er macht sich wieder ans Werk. Als die letzte Wurzel durchtrennt ist, nimmt er die Karte heraus, die er wieder liest, noch einmal liest und beunruhigt erst in 4, dann in 8 Teile zerreißt. Mechanisch und wie von einer hartnäckigen Sorge verfolgt, fährt er fort, sie in immer kleinere Stücke zu zerreißen. Schließlich, nach ein paar Schritten, wirft er mit ausladender Geste, wie man sät, die Pappschnipsel fort, die sich über das Feld verteilen. Die Sonne ist hinter den Pinien untergegangen und hat nur etwas graues, enttäuschtes Licht zurückgelassen. Die Zypresse wird schwarz. Der Norin war es nicht entgangen. Die Marie hatte nicht an den guten, schneeweißen, nach frischer Wäsche duftenden Tüchern gespart, während der Fremde hier war. Sie hatte ihn reichlich bewirtet, war jeden Morgen in den Garten des Onkels gegangen, um frisches Gemüse zu holen und einen Teller der saftigen, süßen Muskatabrikosen, die in der Küche wie Geißblatt dufteten, und die guten Melonen, die sie extra in einem Eimer mit kaltem Wasser kühlte, die grünen Zuckermelonen mit der tiefgefurchten Schale, deren Fleisch unter dem Messer schreit. Die letzten paar Konservendosen mit Trüffeln waren alle für denkwürdige Omelettes dahin gegangen, obwohl die Norin eigentlich welche für das Patronatsfest hatte aufheben wollen. Die Norin hatte die Freude ihrer Tochter bemerkt, den Überschwang ihrer Gefühle, und sie hätte gerne gewusst, ob der Junge ihre Gefühle erwiderte. Er hatte einen guten Eindruck auf sie gemacht. Seit der Fremde fort war, ließ die Marie sich gehen, verrichtete nicht mehr ein Viertel der Arbeit, die sie zuvor erledigt hatte. Die Mutter, die wusste, was sie beschäftigte, übernahm, was sie nicht tat, beendete, was sie liegen ließ, beschleunigte, was nicht voranging. Andere, quälende Gedanken ließen der Norin keine Ruhe. War er jemandem versprochen? Schönen Männern wie diesen laufen die Frauen hinterher. Auf jeden Fall musste er begriffen haben, dass das Mädchen einen Narren an ihm gefressen hatte. Wie würde das enden? Norin seufzte. Manchmal vergaß sie, die Hühner herauszulassen. Oder salzte zweimal die Suppe. Es war Feiertag in Moustier. Die köstliche Nacht spendet ihren Kuss. Zwei Eulen halten Zwiesprache. Aus den Ackerfurchen tropft der Klang, rein wie die Nacht und so zart, dass man die Ohren spitzen muss, um ihn wahrzunehmen. Unter dem Weiß der Konstellationen glimmen die Hügelfeuer. Wetterleuchten blinkt lautlos in der Ferne. Dort oben auf der großen, mit Himmelstaub bestreuten Straße zerplatzen Trauben von Sternen. Es tut gut, zu atmen, zu riechen und zu gehen. Während sie laufen, eilt ihnen die Luft entgegen. Man hört die Bäume seufzen. Es ist, als würde man den blauen Körper der Nacht in sich aufsaugen. Die Lys, die Norin und die Marie kürzen den Weg über eine Wiese ab. Ihre Schritte zischen durchs Gras wie die Sense beim Mähen. Man erkennt dort, wo die Dunkelheit noch schwärzer ist, die ruhenden Schafe an ihren Augen, die wie Lampen funkeln. Bei Le Grenouillet riecht es nach Gras, Kresse, fauligen Blättern, nackter Erde. Wasser glänzt in Pfützen hier und da und man hört es platschen, gluckern. Die Nacht ist erfüllt vom Quaken der Laubfrösche. Die Lys kennt den Weg, die Namen der Fluren und Höfe, an denen sie vorbeikommen. Dort diese Brücke, jene vertrocknete Ruine, im Mondschein zwischen Steinen und Pappeln, die auch vertrocknen werden. Etwas weiter weg das alte Kloster mit den verfallenen Steinrosetten, auf deren blauem Kirchenglas die Sterne funkeln. Die Norin und die Marie tragen abwechselnd den Korb. Diese hört nicht auf das leise, gleichförmige Murmeln der beiden Frauen. In ihren weit zum Himmel geöffneten Pupillen spiegeln sich Millionen Fackeln. Sie verehrt den Mond. Früher, wenn der Ofen nicht angehen wollte, sagte ihre Großmutter, während sie die qualmenden Scheite aus dem Feuer zog, diese Eiche wurde beim falschen Mond gefällt. Auch für die Aussaat muss man mit Frau Luna rechnen. Auf jene Vertrauen, die lautlos über den Weg, der keine Grenzen hat, zieht. Auf die alten Dächer ihre prächtigen Haare breitet, die nackten Füße in der Quelle badet. Ihr Kleid zwischen die erbleichenden Zypressen hängt, sich rundet und schwer wird, den Körper der Frau lenkt, ihr Blut, ihre Leidenschaften. Bei jedem neuen Mond, wenn die anmutige Sichel zwischen den schlanken Hörnern die gleiche Menge blauen Schattens enthält, entfacht die Bewegung des Blutes in der Frau das Verlangen zu lieben. Es macht sich bemerkbar wie Hunger oder Durst. Die Marie weiß um dieses große und schreckliche Geheimnis. Niemand hat es ihr ins Ohr geflüstert. Es schlummert in ihr, kontrolliert, mächtig. Ihre Liebe schlägt in jenen regelmäßig wiederkehrenden Perioden rastlos mit den Flügeln. Es gelingt ihr nicht, dieses Gefühl zu beruhigen, zu betäuben. Es spricht laut und herrisch, unterwirft sie, biegt sie wie der Wind die Weide oder das Schilf. Sie liebt dieses Joch. In manchen viel zu kurzen Momenten sieht sie plötzlich klar und deutlich Oliviers Züge vor sich. Da ist sein Lächeln, sein Mund, sein Blick, der sie streift wie eine Berührung. Und sie unterdrückt voller Wonne ein Stöhnen. Daran denkt die Marie im Rhythmus ihrer Schritte. Sie betrachtet Frau Luna, erweist ihr die Ehre, macht ihr dort oben ein Zeichen, ein Kreuz, wenn es nicht doch eher ein Kuss ist. Nach einer Kehre, Moustier, ganz nah unter seinem Bollwerk schwarzer Felsen, die zum Fest mit Lichtern geschmückt sind. In der Undurchdringlichkeit des Granits wirken die Lampions wie falsche Sterne. Ein Scheinwerfer strahlt die Kapelle weiß an. Bei diesem Anblick beginnt die Lys vor Frömmigkeit zu glühen. Sie bekreuzigt sich, trocknet ihre Augen. Die scharfkantigen Klippen dort oben zerreißen den Busen der Nacht. Sie bewegen sich im Strom der Pilger über die breiten Stufen aus glatten, in Jahrhunderten der Wallfahrt polierten Steinen. Der Weg ist beschwerlich. Die Lys klagt weder über Müdigkeit noch über ihre Hühneraugen. Wasserfälle sprudeln hier und da. Es riecht nach dichter Vegetation, eiskaltem Sprühnebel. Während sie die steilen Serpentinen hinaufsteigen, sieht es aus, als würde der Mond hinter den Felsen kommen und gehen, dicht über ihre Zinnen streifen, verschwinden, wieder auftauchen, sich in einer schmalen Kerbe verfangen, wo er plötzlich heller wirkt, so eingefasst in diese schwarze Umrandung. Für einen Moment schwebt er exakt über der Spitze einer hohen Zypresse, die sich vor der hellen Bresche abhebt und auf das Gestirn zu deuten scheint, oder sich zu ihm hochreckt, oder es erobert hat, oder es triumphierend trägt wie ein stolzer Sockel. Nach der Frühmesse gehen sie wieder von der Kapelle hinunter. Blaue Nebel verwischen die Grenzen des fernen Horizonts, die alten Oliventerrassen im Schutz der nahen Felsen. Die Luft schmeckt gut. Die Marie hätte sich ihren kühlen Lippen gerne nackt hingegeben. Sie beachtet die Landschaft nicht. In ihr beginnt die Freude zu sprudeln, laut, tosend, wie das Echo der stürmischen Wasser, die durch die schwarzen Schluchten springen und schäumen, hier und da verborgen unter dichtem, prächtigem Blattwerk. Großen Farnen mit schwungvollen Wedeln, riesigem Efeu, dessen Wurzeln wie Seile in die Tiefe ragen, lang herabhängenden Zweigen. Holunderbüschen mit glänzenden Dolden, vermischt mit Feigen und Brombeerranken. Festem, hundertjährigem Buchs, dessen Äste immer wieder vom harten Aufprall des Wassers geschüttelt werden wie von heftigem Wind. Marie fühlt sich von einem Schwung fortgetragen und hätte ihre Mutter und Lys längst überholt, wenn sie sich nicht gezwungen hätte, ihren Schritt dem der beiden Frauen anzupassen. An diesem Morgen, denkt sie, könnte sie bis ans Ende der Welt laufen. Die Flügel mit der weißen Zeichnung ausgebreitet, schwingt sich ein morgentrunkenes Adlerpaar auf und dreht dort oben, jenseits der unerreichbaren Felsen, seine Kreise im rosafarbenen Himmel. Bevor sie ins Dorf zurückkehren, essen sie im spärlichen Schatten eines Olivenbaums auf dem hellen Gestein ihren Proviant aus hartgekochten Eiern und schwarzen Oliven. Von ihrem Lagerplatz aus hat man einen guten Blick auf Notre-Dame d'Entre-Roche und die Kette, die über die Klamm hinweg, durch die der Wildbach fließt, die beiden granitenen Steilwände verbindet und in deren Mitte, in der Sonne funkelnd, ein fünfzackiger Stern hängt. Die Marie betrachtete die Kette dort oben und dachte an zwei alte Burgen, die einander damals wie Adlerhorste auf den schroffen Felsen gegenüberlagen, getrennt durch die finstere Kluft. Zwei junge Menschen, die die Liebe gleich einer Kette aneinander fesselte. Zwischen ihren Herzen reißt der Väter Hass, hart wie Stein, seinen jähen Abgrund auf. Die Liebenden setzen ihrem Leben ein Ende, indem sie sich von den Felsen stürzen. Die reuigen, im Schmerz vereinten Eltern wollten die beiden Schrofen durch eine Kette verbinden, mit einem Stern in der Mitte, als Symbol für die Gefühle der beiden Kinder, die in der Ewigkeit zu einer einzigen Flamme verschmelzen. Sie gehen durch das obere Dorf hinunter, durch verlassene Viertel, deren Häuser größtenteils Ruinen sind. In den alten Straßen, die sich unter Rundbögen schlängeln, schwitzen die bemoosten, bröckligen schwarzen Steine einen dumpfen Modergeruch aus. Sie sind vor einem Schaufenster stehen geblieben, um sich die alten Fayencen anzusehen. Die geringste Kleinigkeit ist unerschwinglich. Ein Teller, 10 Francs. Sie kennen die Keramik der Gegend gut, die wie Silber klingt. Der Onkel Moisson hat ihnen oft davon erzählt. Sie wissen, dass den ersten Töpfern von Moustier eine schöne Glasur gelang, so weiß wie die Morgennebel, die sich im Frühling und Herbst zwischen den blauen Hügeln des zauberischen Horizonts erstrecken, diesen jungfräulichen, ganz von Licht durchdrungenen Göttinnen. Die guten Handwerker, deren Seelen erleuchtet waren, wollten zunächst den heimatlichen Himmel preisen und verzierten ihre Stücke ausschließlich mit Blau, Blaumalerei. Dem Blau allein gebührte die Ehre. Nicht nur dem der hohen blanken Kuppel, sondern auch jenem, das weiter zur Erde sinkt, die Hügel tränkt, die Tiefen der Landschaft mit Jugend und Frische benetzt. Später verwendeten sie auch Gelb. Ein feiner Strich am Rand, der wie von Kinderhand dekorierten Teller, Vasen, Kruzifixe. Denn das Gelb verdient es, im Blau zu strahlen wie die Sonne am Himmel. Schließlich benutzten sie alle Farben in verschwenderischer Fülle. Die ganze Pracht herrlicher Abenddämmerungen. Das frische, satte Grün, sonnenbeschienener Blätter mit warmen Lichttupfen, leuchtendes Gold, prächtige Rohseide, alles, was glänzt, glüht, funkelt. Reiches Ocker in tiefem Violett, Blautöne, so unergründlich wie das grenzenlose Himmelsgewölbe. Die abschüssigen Gassen waren voller Menschen. Es begann schwül zu werden, ein drückendes Wetter. Weiße Wolken heizten die Atmosphäre auf. Die Sonne brennt. Das wird noch ein Gewitter geben. Die Lys, die Norin und die Marie hatten das Gasthaus betreten, um eine Limonade zu trinken. Man bekam keine Luft. Ein Hund ließ auf den Fußbodenkacheln ausgestreckt seine Zunge heraushängen. Das titanische Felsenchaos war schwarz. Mit einem Mal erhob sich die Brise, die dem Regen vorausgeht. Man schien das bisschen Wind zu trinken wie kühles Wasser. Dicke Tropfen klatschen auf die durstige Erde. Sie trinkt gierig, verströmt den intensiven Geruch ihrer Blöße. Der Regen prasselt in den Maulbeerbäumen. Dort oben kracht es, es leuchtet. Der Himmelsdom zerreißt von oben bis unten und lässt das tintenschwarze Gesicht des Gewitters erbleichen. Kaum hat man bis 3 gezählt, explodiert der Donner. Das ist in der Nähe eingeschlagen. Ein Donner folgt dem nächsten, überlagert ihn. Es ist, als würde der Berg einstürzen. Man sieht nichts mehr in der überfüllten Gaststätte, in der eine erstickende Hitze wie in einer Waschküche herrscht. Blitze erleuchten blau die verschwitzten, verzerrten Gesichter. Draußen rennen Leute, rempeln sich an. Die Marie betrachtet amüsiert all die Gehetzten, die das Wasser fürchten. Plötzlich stützte sie sich an die Wand. Alles schien sich zu drehen. In ihren Ohren rauschte es wie der Wind im Gehölz. Niemand bemerkte ihr Unwohlsein. Ein Paar mitten in der Menge war gerade auf der Straße vorbeigelaufen, mit den großen, geschmeidigen Schritten kräftiger, junger Menschen. Sie, ein hübsches Mädchen, hatte sich unter seinen rechten Arm geschmiegt. Sie lachte. Das Strahlen des schönen Lachens ließ Maries Herz in sternenloser Nacht versinken. Sie liefen durch das Gewitter, das ihnen erlaubte, sich mitten unter den Leuten eng zu umschlingen, in den erstbesten Durchgang zu schlüpfen, irgendeinen dunklen, einsamen Winkel. Die Marie hört nicht mehr, was um sie herum gesagt wird, auch nicht das Klatschen der Wassermassen, die aus den Wolken niederstürzen, oder das Donnergrollen. Sie folgt ihnen in Gedanken, sieht, wie sich ihre Lippen finden, und das Gefühl, das die beiden erfüllt, durchbohrt sie. Der Traum, dem sie sich hingeben, raubt ihr die Sinne. Auf ihren Lippen hat sie den Geschmack eines Kusses, der nicht vergeht. Angstschweiß perlt auf ihrer Stirn. Durch ihre rötliche Farbe unterscheidet sich die Hagelwolke von den anderen. Man zeigt sie sich. Man hört sie brausen, wie den Wind, wie einen angeschwollenen Fluss. Der Hagel fällt. Es ist, als würde das Haus mit Steinen beworfen. Klack. Eine Scheibe, zwei Scheiben zerspringen. Die Scherben klirren. Der Regen dringt ein. Die Luft erstürmt den miefigen Raum. Ihre Flügel breiten sich aus wie ein Duft, tätscheln feuchte Wangen, die sich gern von ihr streicheln lassen. Man atmet wieder. Hagelkörner springen über den Fußboden. Der Blitz, eine Feuerkugel, groß wie ein Ballon vom Jahrmarkt, kam lautlos, strahlend. Er hängt hier draußen über der Tür im trüben Licht und zieht alle Blicke auf sich. Niemand atmet mehr. In dem Gasthaus ist es still wie in einer Gruft. Ein Knall, sprühende Lichtgarben. Die Mauern zittern. Einige Alte bekreuzigen sich. Eine Frau stößt einen Schrei aus. Man legt sie auf drei Stühle. Essig, das bringt nichts. Reibt sie, es sind nur die Nerven. Lockert ihr Mieder, sie kommt wieder zu sich. Lindentee. Das Stimmengewirr ist zurückgekehrt, gedämpft wie Wasserrauschen unter einer Brücke. Wie nah er war. Was für ein Knall. Bei meiner Seele, ist das der Donner? Hagelkörner wie junge Mandeln. Niemandem ist etwas passiert. Wir sind heil davongekommen. Wer ist diese Frau, die umgekippt ist? Eine aus Foucalquier. Ein Wunder. Wir sollten eine Kerze anzünden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Die Straße ist ein rauschender gelber Fluss, der abgerissene Blätter und Zweige mit sich führt. Das Wasser bedeckt zwei Stufen, dringt gegenüber in die Schuppen. Die Marie hat sich nicht gerührt. Noch immer an die Wand gelehnt, weidet sie sich an ihrem Leid, höhlt sich innerlich aus. Die Wahrheit ist da, ganz nah, greifbar und kalt wie ein Toter. Der Herbst verging, der die toten Stoppeln in feuchte, fette Krume verwandelt, der Eberesche ihr letztes Prachtgewand anlegt, strahlend wie eine Illusion. Den beißenden Rauch der Feuer an den steilen Böschungen ausbreitet und hier und da schwarze, mit weißer Asche überpuderte Flechten hinterlässt, die nagend um sich greifen. Bei nebligem Wetter die Herden auf der Straße mit den frisch ergrünten Rändern nach Arl zurückbringt. Den Schrei der Drosseln über die Wacholderheide schickt, wo der Wind zu wehklagen beginnt. In den Talsohlen das blasse Gold der hohen Pappeln wie Feuer speit. Die Elstern fressen sich voll mit reifen Feigen. Das Mutterschaf wittert den zarten Duft der Disteln, die seine Augen nicht von den runden, von Flechten oder Dreck geschwärzten Kieseln unterscheiden können. Am dünneren und schlafferen Zweig des Weinstocks auf den Sonnenhängen sind die Trauben dunkel geworden. Die Keller riechen nach Most. Man keltert Krüge voll Saft. Die Kinder stürzen sich darauf, wie die Bienen, trinken von den tönernen Lippen der bauchigen Gefäße. Die Marie war menschenscheu geworden. Sie machte keine Besorgungen mehr und ging auch nicht zur Pumpe auf dem Platz, sondern zog lieber im Hof und der Lüss das Wasser aus dem Brunnen. Das Wasser ist schrecklich niedrig. Die Norin hört die Kette kreischen. Das fährt ihr durch Mark und Bein, dieses Quietschen. Niemand geht mehr zu dem Brunnen, außer wenn die Pumpe repariert wird. Die Lüss selbst findet es weniger mühsam, die Pumpe zu benutzen. Marie, sag, gehst du nicht zur Pumpe? Wagte sie zu fragen. Sie fügte hinzu, wie sieht das denn aus? Die Leute finden das komisch, weißt du? Hier ist es näher, und außerdem weht auf dem Platz so ein unseliger Wind. Zur Feier des Schutzpatrons wollte sie sich nicht umziehen und hat sich auf dem grünen Festplatz nicht blicken lassen. Die Fien, ganz klebrig von den Minzbonbons, war zu ihr ins Zimmer gekommen. Was sie interessierte, war das Karussell. Sie wollte, dass ihre Schwester sie auf dem Pferd reiten ließ, das sich an der Stange auf und ab bewegt. Doch die hatte das kleine Mädchen grob am Arm gepackt und in die Stiege zurückgeschoben. Die Fien ließ es sich gesagt sein und dachte dabei, dass die Marie nicht mehr wie früher war. Das verdarb ihr die Freude. Während sie am Abend vor der Tür frische Luft schnappte, war die wogende Farandole der jungen Leute, deren hitziges Temperament von der Musik im Zaum gehalten wird, an der Ecke zu ihrer Straße aufgetaucht. Überrascht hatte sich die Marie ins Haus geflüchtet. Viele sagten, die Marie von der Noreen ist nicht glücklich. Sie hat etwas. Die Noreen wusste Bescheid, da sie nach Valsol gegangen war, um sich zu erkundigen. Es war, wie sie erwartet hatte. Man sagte ihr, der Ruhr sei vergeben. Die einzige Tochter des Hauses, bei dem er verdingt ist, die Irene, findet Gefallen an ihm. Sie sollen heiraten, zeigen sich überall. Von allen Mädchen aus Valsol, das für die Schönheit seiner Töchter berühmt ist, gilt die Irene Seguin als die schönste. Und sie ist reich. Die Seguins, denen es schon vor dem Krieg gut ging, haben seitdem viel Geld mit Herden verdient, ihren Besitz erweitert, sich etliche Maschinen zugelegt. Das Mädchen wird eine stolze Mitgift haben. Der Costant wurde ins Bild gesetzt. Die Freude darüber, dass er sein großes Stück Land umgepflügt, urbar gemacht, mit schönem Korn eingesät hatte, war ihm verdorben. Er fühlte sich ganz verzagt. Eine schwarze Wolke war an ihrem Horizont aufgetaucht.
Mistral von Maria Borelli. Vollständige Lesung in 5 Folgen mit Katja Bürkle. Regie: Irene Schuck. Technik: Daniela Röder und Tim Höfer. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023. Der Roman ist im Kanon Verlag erschienen, aus dem Französischen übertragen und mit einem Nachwort von Amélie Thoma. Redaktion: Kirsten Böttcher. Ein Podcast von Bayern 2.
Wenn Ihnen dieses Hörbuch gefallen hat, ist dieses Thema vielleicht auch was für Sie.
Meine Oma, käme da ja schon gerne mal wieder, aber es ist halt immer so.
An die 20 Jahre hat sich die Marin immer blicken lassen in Hiesing. 20 Jahre. Jetzt ist doch nur auftaucht, wenn er ein bisschen spät, nämlich erst nach meinem Ableben.
Hiesing! Du mein Scheiß-Schissles! Hiesing!
Die Marei kann speziell sein, sehr speziell. Ich habe ja den Hahn vermacht, die Wirtschaft von Hiesing. Und das Geschäft, das den Hahn all die Jahre am Laffer gehalten hat, die Schmuserei. Meine Oma, meine Mutter und ich haben all die Jahre dafür gesorgt, dass die richtigen Eheleute zusammenfinden.
Glaubst du, ich mache euch die Hiesinger Wirtin? Also, das ist doch ein schlechter Witz.
Marei von Andi Unger. Eine wilde Geschichte über Leben, Liebe und Verlust auf dem bayerischen Dorf.
So, und jetzt sagst mir, wie du dir das vorstellst. Marei hinterm Tresen. Happily ever after.
Hörspielserie mit Michaela May, Mira Masumda, Sebastian Kempf, Johannes Herschmann und vielen anderen. Alle 8 Folgen in der ARD-Audiothek.